aber ich überlasse Ihnen für die Diskussion diese Fragen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Publikum wird diese Fragen dann aufnehmen. Wenn wir uns diese verschiedenen Teile der Psychologie nun ansehen, wir haben ja klinische Psychologie zur Frage der Sprache und auch der Forschung näher angesehen. Jetzt gucken wir uns mal näher die kritische Psychologie an. Und wir haben nun Angel Lopez, Dr. Gordo Angel Lopez aus Spanien.
Warum sagen Sie uns, dass es ein Problem mit der kritischen Psychologie gibt? Tja, Ian, es ist ja bereits erwähnt worden, die kritische Psychologie steht der positivistischen klinischen Psychologie entgegen. Und ich glaube, es wurde auch erwähnt, dass die kritische Psychologie entwickelt wurde in einer kritischen Entwicklung in den 70ern. Und man sah die kritische Psychologie als Strategie, als kurzfristige Strategie. Und die Psychologie selbst, auch die kritische Psychologie, und das bringt mich zu den Thesen, die ich hier mit Ihnen teilen möchte. Die erste These. Es gab keine nachhaltige Debatte darüber, warum die Kritik besser sein sollte als nicht-kritische Psychologie. Die geringe Bedeutung, die dieser De Debatte beigemessen worden ist, liegt wahrscheinlich an der Tatsache, dass jede kritische Psychologie als kurzfristige Strategie gesehen wurde und nicht als Möglichkeit, etwas richtig zu machen. Der Versuch, die kritische Psychologie zu inszenieren, wie kürzlich geschehen, koinzidiert auch mit anderen Prozessen, die ich jetzt gerne noch ansprechen wollte. Zur gleichen Zeit, da wir mehr und mehr über die kritische Psychologie hören, kritische Konferenzen, kritische Zeitschriften, sehen wir aber auch, dass es mehr aktionsorientierte Forschung gibt. Es gibt noch eine weitere Tendenz, nämlich die Förderung guter kritischer psychologischer Praktiken und Werte. Das ist ein Prozess, der diese Institutionalisierung der kritischen Psychologie noch unterstreicht. Geht Hand in Hand mit den immer größer werdenden Ressourcen für Psychologie. Und dann gibt es noch die Tatsache, dass die kritische Psychologie als Unterdisziplin definiert wird. Ich möchte mich gerne darauf konzentrieren, wie die kritische Psychologie humanistische Werte und liberalisierte Begriffe in den Vordergrund, eine Art der Subjektivität zu verstehen von institutionalisierten und interdisziplinären Begriffen. Aber André, man kann das genauso für die psychoanalytischen Ressourcen sagen. Das stimmt. Es gibt aber große Unterschiede zwischen psychoanalytischen Theorien und Trends. Und ich glaube, dass wir die progressiven Begriffe aus der Vergangenheit auch verwenden können. Aber ich glaube, wir müssen diese Punkte in einem breiteren Kontext als nur dem psychologischen oder psychiatrischen Kontext verstehen. Es ist in diesem breiteren Kontext möchte ich die nächsten drei Thesen verstehen. Die zweite These ist, dass es große Gefahren, ernsthafte Gefahren gibt in der kritischen Psychologie, New Age Form der kulturellen Diversität und dem liberalen Humanismus sehen. Dritte These, wir sollten sehen, wie die Psychologie, die Psychiatrie und die Psychoanalyse jenseits der Grenzen der akademischen und professionellen Praxis operieren. Und die nächste These ist die Frage, wie orientierte Forschung in Einrichtungen psychologischer Art der gefährlichen Fantasie des Ersatzes der Politik durch kritische Politik Vorschub leisten könnte. Angel, ich bin nicht ganz überzeugt, wie die kritischen Gruppen, wie zum Beispiel das Stimmenhörernetzwerk, die zur Psychologisierung führen. Das habe ich, ich glaube, der Punkt ist nicht, diese Netzwerke zu stigmatisieren oder die Psychologie, die kritische Psychologie oder die Tribunale selbst zu stigmatisieren. Ich glaube, wir sollten nur diesen Wendepunkt ernst nehmen, in einem breiteren Kontext sehen. Eine solche Überlegung kann uns Verständnis dafür vermitteln, wie es neue Beziehungen zwischen der Biologie, der Psychologie und der Informationsgesellschaft gibt. Und wenn wir uns so einen breiteren Kontext anschauen, als den psychologischen oder psychiatrischen oder den universitären, den professionellen Kontext, dann möchte ich ein Beispiel geben. Nachts höre ich normalerweise ein spanisches Radio reden, um zu reden. Und da rufen Menschen nachts an, sprechen über ihre Sorgen, über ihre Probleme und das gibt dann andere Anrufer, die Rat geben können oder ähnliche Erfahrungen berichten. Und letztens gab es jemanden, der anrief und eine Frau, die sagt, wie große Probleme sie hat, ihr Kind mit Down-Syndrom zu erziehen. Oder diese Frau wurde pathologisiert, sie wurde herausgefordert. Ihre Kompetenzen als Mutter wurden in Frage gestellt. Sie wurde angegriffen. Wie konnte sie nur solche Sachen sagen? Wie konnte sie nur sagen, dass ihr Kind eine Last ist, dass es etwas Schweres, etwas Schmerzhaftes ist, ein solches Kind großzuziehen? Und diese Akademiker, die es waren, haben die menschliche, die emotionale Seite des Down-Syndroms gänzlich in den Vordergrund gestellt. Aber ich glaube, dass diese ganzen neuen positiven Ansichten, diese positive Sicht des Down-Syndroms in Beziehung mit anderen Prozessen steht. Ich weiß nicht, ob Sie diesen Best emotionale Intelligenz von Daniel Coleman, ich weiß nicht, ob Sie zum Beispiel die Programme kennen, die es für Kinder gibt, diese freundlichen, hier diese freundliche Sendung mit diesen freundlichen Kinderkreaturen, die Teletubbies. Und ich weiß nicht, ob Sie auch zum Beispiel das neue Programm zur Lehrerausbildung kennen, das in emotionaler Intelligenz. Es gibt ja diese ganzen Ideen über emotionale Intelligenz. Das wird auch in Großbritannien jetzt besprochen. Aber Angel, ich habe eine Frage. Diese emotionalen Modelle, dieser Schwerpunkt, der auf Emotionen gelegt wird, ist das nicht vielleicht ein Symptom eines Prozesses, eher als ein psychologisches Modell selbst? Die Frage ist doch, kann man dieser Individualisierung entgegentreten? Wie kann man diese neue Form der Psychologisierung entgegentreten, die die gleiche Funktion wie Regulierung, Homogenisierung, Generalisierung erfüllt? Der traditionellen Diversität zum Beispiel in Kinderentwicklungsmodellen. Noch eine weitere Frage stellen, anstatt eine Antwort zu geben. Welche Prozesse ermöglichen es uns, das Down-Syndrom als Krankheit zu erfahren, im Gegensatz zu dieser Romantisierung der Erziehung dieser Kinder? Und können wir diese starke Emotionalisierung der zum Beispiel Teletubbies, dieser Kinderprogramme in einem ähnlichen Kontext sehen? Ich glaube, es gibt Tendenzen, die Psychologisierung, das ist ein Wendepunkt in der kritischen Psychologie, anders gesagt, glaube ich nicht, dass wir diese kulturellen Modelle nicht ignorieren können. Das bildet neue Formen der Subjektivität zusammen mit den liberalen und auch psychologischen neuen Welten. Werden soziale Probleme immer noch psychologisch oder psychiatrisch gelöst? Das sind die Symptome und das kann man in Beziehung setzen durch die Krise des Sozialstaates in den frühen 70ern. Aber heutzutage sehen wir, dass diese Psychologisierung der sozialen Probleme neue biologische Komponenten dazugewonnen hat. Biologischen Determinismus zum Beispiel unter der Puttisi, zum Beispiel, dass schwule oder lesbische Gehirn. Das ist auch ein Trend, neue interagierende Informationstechnologie zu nutzen. Die Mainstream-Psychologie arbeitet aktiv an der Koordinierung solcher Dinge, zum Beispiel die Saint Behavior in den Vereinigten Staaten, die neuropsychologischen Effekte der Multimedia, Internetsucht und so weiter, mit dem Ziel, eine bessere Beziehung zwischen Psychologen, Soziologen, Psychiatern, Pädagogen, Medien und Meinungsmachern zu bilden. Das ist, glaube ich, auch diese Beziehungen, die Beziehungen zwischen allen Dingen, Informationstechnologie, Biologie und Psychologie, haben wirklich Macht über eine Kultur, insbesondere wenn sie uns die Wahrheit anbieten, Authentizität, die Sicherheit der Identität und die Lösung aller Probleme von Einzelpersonen oder auch kollektiver Probleme. Und ich glaube, dass man es in diesem Zusammenhang sehen, diese Bündnisse, diese Art Bündnisse, die es jetzt gibt. Und in diesem Kontext möchte ich jetzt meine fünfte Frage stellen. Zu welchem Ausmaß entspricht dieses neue Interesse der liberalen Demokratie, diese New Age Form der liberalisierten Subjektivität, überschattet das nicht die Umstände vielmehr? Aber es gibt auch Unterschiede, die man hier sehen muss, zwischen der kritischen Psychologie und Mainstream-psychologischer Praxis. Die psychologischen Ressourcen durchdringen alle möglichen soziokulturellen Sphären, aber die kritische Psychologie ist beschränkt auf psychologische Fragen und Praxis in der klinischen Bildung, in der Bildung und in der Forschung. Die Mainstream durchdringt alle möglichen Themen. Wir allerdings in der kritischen Psychologie sind institutionalisiert auf universitärer Ebene und die kritische Psychologie hat den Kontakt verloren mit dem breiteren Gesellschaft. Mich zu meiner letzten These und dabei möchte ich es gerne belassen. Wir stehen dann der strategischen Frage gegenüber, ob wir die kritische Forschung innerhalb von Institutionen, psychologisch oder psychiatrisch oder andere Institutionen, Lehrinstitutionen zum Beispiel, artikulieren sollten oder ob wir uns eine andere Arena suchen. Ich glaube, die psychologische Kultur, das ist ein Begriff, der die Art und Weise definiert, wie die Psychologie jenseits der Grenzen der Universität und der professionellen Praxis operiert. Dankeschön, Angel. Wir kommen jetzt zu etwas anderem, das für unsere Arbeit sehr wichtig ist. Ian Hodges kommt aus London. Er ist der nächste Redner. Und meine Frage an Dr. Hodges ist, die Erforschung des schwul-lesbischen Gens, das schwule Gen sehen wir überall in der Presse jetzt, warum ist das relevant für die Psychologie oder für die kritische Psychologie? Dankeschön. Diese Frage möchte ich gerne so stehen lassen und zwar und für die Diskussion aufheben. Meine Thesen sind ein bisschen allgemeiner. Die Pathologisierung der lesbischen Sexualität, die kennen wir seit dem 19. Jahrhundert, war niemals konstitutiv als psychologische Störung, sondern kam immer wieder zurück auf die Problematisierung, die historische Problematisierung über die Erkenntnis der Wahrheit von Homosexualität. Es gab kürzlich Anspielungen auf einen biologischen Ursprung, das ist sehr stark in den Vordergrund getreten. Diese Kausalität wurde zentral in den Blickpunkt gerückt. Ich komme zuerst auf die genetische Forschung und komme dann zu dem, was ich glaube, was hier wirklich auf dem Spiel steht. Das ist nicht nur unsere Auffassung der sexuellen Identität und der moralischen Ordnung, sondern auch die Art und Weise, wie diese Forschung die strukturellen und politischen Druck ausübt. Forschungsprojekte, die sich auf die Verbindung zwischen Gen und Homosexualität konzentrieren, haben zum Beispiel auch die Erblichkeit umfasst. Dean Hamel zum Beispiel sagte, dass er eine Verbindung zwischen einem Genmarker und dem X-Chromosom und von Homosexualität kann. Allerdings zeigen, dass es wesentliche Unterschiede zwischen der Erblichkeit und der Vererbung gibt. Das Thema ist der Unterschied zwischen direkter Vererbung von etwas wie Augenfarbe zum Beispiel, das ist festgelegt, und der Assoziierung der erblichen Faktoren mit komplexem menschlichen Verhalten, was immer mehrfach determiniert ist. Wichtig ist hier die Art und Weise, wie die Ergehen wiedergespiegelt werden. Da geht es eher auf Vererbung als Erblichkeit. Das bezieht sich auch auf andere Gene, wie zum Beispiel das Schizophrenie-Gen, das man angeblich gefunden hat. Und was ist aber mit den soziopolitischen Aspekten dieser Debatte? Na, für Antike ist jede Forschung, die sich auf den Ursprung der Sexualität bezieht, homophob. Ob man nun auf diesem Standpunkt steht oder nicht, es ist doch schwierig zu glauben, dass solche Forschung von einer Position ausgeht, dass man eine neutrale Wissenschaft hat. Viele der Wissenschaftler, die sich mit dieser Arbeit beschäftigen, äußern sich öffentlich über dieses Thema. Zum Beispiel Dean Hamel und Simon LeVay haben ihrer Sicht Ausdruck verliehen, dass Homosexualität biologisch begründet ist. Und es gab auch diese Hoffnung, dass Homosexualität irgendwann mal als natürliche menschliche Variante ist, wie zum Beispiel auch Linkshändigkeit. Aber Forscher wie Hamer und LeVay wollen gerne, dass wir glauben, dass ihre Forschung wertfrei ist, harte Wissenschaft ist. Aber es ist hypothetische Deduktion. Aktive Wissenschaften, da gibt es Spekulationen, da kommt man auf Hypothesen. Man kann allerdings sagen, dass wir genau dieses Interesse untersuchen sollten. Warum ist es sinnvoller, die Ursprünge von Homo anstatt Heterosexualität? Was sind die Umstände? Welche Möglichkeit haben wir, diese Fragen zu stellen? Wichtiges Thema hier ist, dass all diese Perspektiven, die biologischen Determinismus mobilisieren als Kern der Strategie, die nehmen an, dass sexuelle Orientierung eine fest abgegrenzte Entität in sich ist. Aber soziale Identität hat eine komplexe Geschichte und viel mit den sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Umständen, innerhalb derer sie auftreten. Es sind keine festen, abgegrenzten Konzepte. Diese Kategorien sind sehr zersplittert. Auf psychologischer Ebene haben wir Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, die dieser Term sexuelle Orient, das ist alles sehr komplex. Der Begriff Homosexualität erfordert sehr viele verschiedene Aspekte der Sexualität, die sich entsprechen möchten. Damit Homosexualität eine Entität in sich sein kann, sagt die Wissenschaftlerin, die ich hier zitiere, brauchen wir Konzepte der Maskulinität, der Femininität, Auffassung von sich selbst als schwulsexuell. Der Lokus unserer emotionalen Verbindung und unsere sexuelle Aktivität, das alles muss in eine bestimmte Richtung gehen. Aber für viele Individuen ist es wahrscheinlich, dass es große Varianz in diesen Aspekten der Sexualität gibt. Das bedeutet, dass Homosexualität oder sexuelle Präferenz weit entfernt ist von einem festen Begriff. Allerdings wird das oft als grundlegende Voraussetzung angenommen. Trotz dieser konzeptuellen Probleme mit der Suche nach dem schwul-lesbischen Gen sucht man eine genetische Erklärung des Schwul- oder Lesbischseins, besonders unter den Schwulen und Lesben selbst, allerdings mehr unter den Lesben. Denn der Wunsch selbst hat eine große Auswirkung auf das Verhalten. Also die Problematisierung des Schwul- oder Lesbischseins. Dann können wir fragen, wie sind Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender dazu aufgefordert, über sich selbst als eine bestimmte Art von Mensch nachzudenken, mit einer Be und dass ihr Verhalten in bestimmte, auf bestimmte Art und Weise reguliert, gesteuert werden kann. Die Kausalität, dabei geht es nicht um Moral, sondern auch um Ethik. Foucault hat uns gesagt, das kennen wir, dass Sexualität Macht, Zugang zum Körper gibt. Aber wie sehen wir das dann mit der Erkenntnis der sexuellen Identität? Würde eine nicht essentielle sexuelle Identität mehr Spielraum für zwischenmenschliche Beziehungen geben, neue Formen von Sexualität, wie Foucault es selbst gesagt hat? Er sagte 1989, ich glaube, schwul zu sein heißt nicht, sich mit psychologischen Zügen zu identifizieren und dem sichtbaren Zügen der Homosexualität, sondern es ist ein Lebensziel. Homosexualität ist eine Gelegenheit, mehr Virtualität in die zwischenmenschlichen Beziehungen zu bringen. Und zwar liegt das nicht so sehr am Homosexuellsein selbst, sondern an den Vorbehalten ihnen gegenüber. Diese Ausrichtung auf diese Suche nach den Gründen, dass grundlegende strukturelle und politische Prozesse in den Hintergrund rücken, die als grundlegend definiert wurden, um die Unterdrückung von Lesben und Schwulen zu erklären. Die Zwangsheterosexualität, die diese Forschung durchdringt, führt zu einer Opferbeziehung, einem Opferbegriff. Also man näher dem Begriff des Opfers und biologischer Determinismus hilft da sehr wenig. Hier geht es wirklich eigentlich darum, die Grenzen der Heterosexualität zu patrouillieren. Eine kleine Minderheit von Menschen hat also angeblich ein bestimmtes Gen und das führt nur dazu, diese Grenzen normieren. Das heißt, es ist ja. Vielen Dank, Ian. Wir kommen jetzt zum letzten Redner in dieser Diskussion, bevor wir jetzt die Diskussion für das Publikum öffnen. Unser letzter Redner ist Terence McLaughlin. Er kommt von Asylum in Loughlin. Sagen Sie uns, wollen Sie uns wirklich sagen, wie Sie es mir eben gesagt haben, wie Krieg ist? Psychologie ist Krieg. Und Sinn und Zweck des Krieges ist, so viel psychologischen Schaden wie möglich einer Population zuzufügen. Sie haben mich gefragt, ob ich jetzt wirklich meine, dass Psychologie Krieg ist. Hätten Sie damit ein Problem? Die Geschichte der modernen Psychiatrie ist ein Klassenkampf. Ist das etwas an der Sprache? Gibt es keine Verbindung zwischen der Klassifizierung in der Psychologie und der Klassifizierung der politischen Ökonomie? Sollen wir glauben, dass Marx Unrecht hatte, dass die Bourgeois, ich meine selbst die Bürgerlichen, die Bourgeois, Volkswirtschaftler, sind sich da nicht so sicher. Er hatte ein Problem mit Freud, weil man ihn nicht fälschen sagte, dass Kapitalismus zu der Verarmung der Massen führen würde. Und ich glaube, dass man sich in westlichen Wäldern umgeschaut hat und sagte, das kann doch nicht sein. Ich schaue mir die Globalisierung an und sehe, dass Marx recht hatte. Und noch etwas. Beim Krieg geht es nicht um die Zerstörung von Privateigentum. Dabei geht es um die Menschen, denen man wehtut. Nicht der Verlust des Privateigentums, sondern die Entfremdung der Produkte, der Ergebnisse ihrer Arbeit. Terence, würdest du dann sagen, dass die Psychologen im Zentrum des Militärs stehen? Naja, Nachkriegstrauma ist Ort für psychologischen Imperialismus. Vielleicht sollten wir sagen, Psychologen warten an der Seite. Aber wir wissen, dass das Militär viel Interesse an Psychologie hat, besonders die Art qualitative Forschung, die viele von uns als kritische Psychologen durchführen. Wir kommen ja an die Universitäten und fragen uns, bitten uns darum, in die Methodik diese neuen Paradigmen beizubringen, die Geschichten von Menschen privilegieren über experimentelle Quellen. die militärische Intelligenz interessiert sich weniger für traditionelle harte Wissenschaft, positivistische Analyse, Meinungsumfragen, Statistiken und so weiter. Die wollen wissen, was die Massen wirklich denken, was sie fühlen und wie sie konstruiert sind. Und da sind wir nur noch einen Schritt Pien für posttraumatische Stressstörungen. Und das habe ich persönlich erlebt, als ich für die Weltgesundheitsorganisation im Kosovo gearbeitet habe. Was macht ein kritischer Psychologe, wenn mit dem Emblem der Vereinten Nationen, was macht er auf dem Balkan? Gute Frage. Vielleicht habe ich einfach nur mal den, vielleicht habe ich mir auch nur selber was vorgemacht, dass ein kritischer Ansatz dem Leid, das Leiden der Menschen lindern könnte, dass ihnen, dass ihre Würde und ihrem Recht auf Selbstbestimmung entsprechen würde. Oder dass ein, vielleicht nicht mehr und nicht weniger als ein Kriegskorrespondent. Gut, ich habe also geistige Gesundheit gelehrt, und zwar Allgemeinärzten. Bestenfalls war ich ein soziopsychologischer Gerät. Terence, ich weiß, dass du es gut meinst, aber du weißt auch genauso wie ich, dass Community Health, Gesunde von Gemeinschaft, etwas ist, was die Weltgesundheitsorganisation als Begriff geprägt hat. Psychologie in der Gemeinde ist Standort für Ausschluss. Aber ich glaube, hier geht es nicht um Rassismus, sich aus Kriegszonen, Kriegsgebieten herauszuhalten. Sie meinen es ja gut, die kritischen Psychologen. Und ich glaube, Psychiater auch, zumindest zu einer Minderheit. Aber ich glaube, die radikale Handlung durch den Mainstream wieder assimiliert werden kann. Ja, aber der Punkt wieder ist, das auf die Psychologie zeigen kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Forschung des internationalen Netzwerks der Stimmenhörer. In der pathologischen Sprache sprechen wir hier über aurikulare Halluzination. Das ist eine Erfahrung. Das sind Tatsachen. Diese Tatsache hätte als Symptom für mentale Störungen nie ernst genommen werden sollen. Das sind Minderheiten, die hier aufs Korn genommen werden, die verantwortlich gemacht werden können für das Aussuchen von Stimmenhörern für bestimmte Behandlungen. Es gab sehr verwirrte Stimmenhörer und das hat zum Ausschluss dieser Menschen geführt. Die Psychiatrie hat die so ausgeschlossen wurden, lediglich behandelt, aufgenommen. Also ist der Unterschied psychogener statt somatogen. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, diese Frage steht schon seit 100 Jahren auch im Fall der Schizophrenie im Raum. Das öffnet die Tür der mentalen Pathologie und wir sollten nicht vergessen, dass Descartes Endlösungen für die medizinische Wissenschaft vorgeschlagen hat. Aber ich glaube, mit dem Dualismus aufzuräumen, ist keine Lösung. Diese neuen Bündnisse der holistischen, der ganzheitlichen Praktiker, New Age, Postmodernismus zum Beispiel, auch in Zusammenarbeit mit den alten Kulturen, das ist Vorläufer für einen größeren internationalen Bürgerkrieg zwischen der Biologie und denen des Geistes. Also haben wir genau hier die Kriegswerkzeuge, nämlich die Pathologisierung und die Dämonisierung. Aber zurück auf die Stimmenhörer. Hier geht es nicht um akademische Dekonstruierung von Sprache, sondern eine praktische Dekonstruktion. Wie Ian das vorher gesagt hat, eine Massenbewegung wurde aufgebaut, wie auch die Zeit der schwul-lesbischen Aktivisten um die Homosexualität von der Liste der Krankheiten in den Vereinigten Staaten zu entfernen. Es gibt auch die Gay Pride Bewegungen und die waren Vorläufer für Mad Pride Bewegungen. Psychologen keine Psychologie veranstalten, was machen sie denn dann? Ich glaube, Lobbyarbeit. Kritische Psychologie ist Lobbyarbeit. Psychologie gegen das Gesetz. Und ich möchte gerne mit der Schizophrenie aufhören. Das gibt es das Beispiel der Pathologisierung. Und die Industrie, die deutschen Unternehmen mit immer mehr Verdienstmöglichkeiten versorgt, wie man zum Beispiel in England auch sagt. Hier gibt es das Phänomen von BSE, Prionenübertragung auf Menschen. Das kann man vergleichen mit Schizophrenie. Wissenschaftliche Psychologen demonstrieren, logischen Syndrome der Schizophrenie nicht existieren. Das ist aber für die kritischen Psychologen nicht mehr das Thema. Schizophrenie existiert. Es ist das verräterischste aller Wörter, das wir benutzen können. Die Diagnose ist der barbarischste Angriff auf Menschenwürde und Menschenrechte und das sollte verboten werden. Die Diagnose von Schizophrenie ist ein Verbrechen und sollte auch so behandelt werden. Dieses Verbrechen wird auf so großer Ebene begangen, dass es wirklich ein Kriegsverbrechen ist. Ja, dieses Symposium über kritische Psychologie, die psychiatrische Pathologisierung als politische Frage, bringt verschiedene Perspektiven zusammen. Akademiker und Aktivisten, die unterdrückerischen Praktiken der Psychiatrie angehen, ohne gleichzeitig selbst Praktiken in der Psychologie zu ratifizieren. Die Teilnehmer an dieser Podiumsdiskussion verbinden die akademische Kritik mit Aktivismus, mit Aktion gegen den Psychokomplex. Das ist ein Apparat, der mit Zwang operiert, hauptsächlich im Rede, aber auch indirektere Möglichkeiten verwendet, um das Verhalten und die Erfahrung zu normalisieren. Geist und Gene einander gegenüberzustellen. Dabei geht es nicht nur darum, schädliche Praxisen im Bereich Geist anzugehen. Die Psychiatrisierung des Menschen, da dürfen wir nicht schädliche Praktiken in der Psychologie verstärken, selbst in der kritischen Psychologie. Gut. Was sagen Sie zu diesen Argumenten?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Frage habe. Ich kann es aber versuchen, als Frage zu formulieren. Vielleicht erstmal so. Am Rande formuliert, es wurde ja gesagt, die meinen es gut. Wenn man es auch gut meint. Also ich hätte da so eine Frage, vielleicht so an das Plenum hier. Vielleicht kann mir jemand sagen, was das Gegenteil von gut ist. Kann er da? Na gut, ich habe es ja schon gesagt. Es ist gut gemeint. Irgendwo kam es hier, glaube ich, auch gerade leise. Das nur vielleicht so als Grundlage dessen, ich so denke. Also ich habe jetzt ja das Programm hier und ich weiß nicht, vielleicht ist es manchen auch so gegangen wie mir. Also der Titel der Veranstaltung hier steht ja unter der Überschrift Psychiatrisierung von politisch Verfolgten und Andersdenkenden. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden, wie tatsächlich wir jetzt hier über die Psychiatrisierung von politisch Verfolgten und Andersdenkenden sprechen. Gut, aber vielleicht kommen da ja gleich noch Beiträge dazu. Es wurde die Frage gestellt innerhalb des Vortrages, wenn ich es dann richtig verstanden habe, soll man sich eine andere Arena suchen? Die Frage der Aktivität wurde gestellt, soll man sich eine andere Arena suchen? Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit der kritischen Psychologie, ich lebe halt regional oder lokal, nach diesen bisherigen Erfahrungen möchte ich bedingungslos antworten, ja, auch wenn mich jetzt welche böse angucken. Meine Erfahrungen sind die, dass ich weiß von Menschen, die sich als kritische Psychologen nennen, betrachten, die also auch publiziert haben. Ich sage ruhig auch ganz deutlich dazu, ich komme aus Oldenburg. Einige werden jetzt gleich schmunzeln. Meine Erfahrungen sind die, dass es in Oldenburg sogenannte Gegengutachtenstelle gibt. Oder gab, Entschuldigung. Also ich vermute, sie gibt es inzwischen nicht mehr. Diese Gegengutachtenstelle wurde inspiriert, wurde geleitet von kritischen Psychologen. Jetzt habe ich persönlich hier in diesen verschiedenen Veranstaltungen bereits deutlich gemacht, dass ich habe zum Landeskrankenhaus in Wien, also einer psychiatrischen Landeseinrichtung. Nach meinem Dafürhalten sind dort des Öfteren Menschen inhaftiert worden, teilweise, möchte ich ganz vorsichtig ausdrücken, entsetzlich behandelt worden. Ich fand das nicht gut und ich habe versucht, über diese sogenannte Gegengutachtenstelle, die ich vielleicht in dem Sinne der hier angesprochenen Aktivitäten, der geforderten oder erwünschten betrachtet habe, habe ich versucht, dort etwas in die Wege zu leiten. Aber Tatsache ist, dass das Ganze entweder nie zu einer Reaktion geführt hat oder zu einer Reaktion, die genau das Gegenteil von dem bewirkte, was vielleicht hätte erreicht werden sollen. Gut, also man mag vielleicht nochmal darüber nachdenken, ob die Leute, um die es jetzt ging, dann tatsächlich auch politisch verfolgt waren. Aber ich halte das Thema sehr wichtig und würde mich freuen, wenn das in dieses Plenum auch noch Einlass findet. Ja, vielleicht noch so ganz kurz, wenn ich schon so viel über diese Gegengutachtenstelle spreche. Also derjenige, der diese geleitet hat, der ist inzwischen ein weiterer Leiter, der ist nämlich Präsident der Universität in Oldenburg. Und ich möchte sagen, dass er sich im Augenblick dadurch dartut, dass er vielleicht sogar geradezu extremer Neoliberaler zu sein dartut, dass er interessanterweise das zusammenführt damit, dass er sich autoritär verhält im Rahmen von der Veränderung dieser Universität. Also warum ich das jetzt sage, man könnte ja sagen, das ist vielleicht Kleinkram oder da geht es um eine Nase nur, eine Person nur, die nicht so wichtig ist. Aber ich denke, für mich ist daran einfach deutlich geworden, dass wir, wenn wir bestimmte Formen von Wissenschaft betreiben, dass wir Dinge in die Wege leiten, die plötzlich einen Eigenlauf bekommen, eine Eigendynamik entwickeln, die man plötzlich gar nicht mehr in den Griff bekommen kann. Und deshalb meine Antwort eben, bitte eine neue Arena suchen, bitte keine kritische Psychologie betreiben. Ich glaube, nach meinen bisherigen Erfahrungen darf ich das so sagen. Danke.
Hallo, ich heiße Adam Cilog und ich habe eigentlich nichts vorbereitet oder ich habe etwas vorbereitet für eine andere Sache. Improvisieren, einen Sachverhalt schildern oder versuchen zu schildern, der einerseits illustriert, glaube ich, worüber hier gesprochen worden ist, vielleicht andererseits aber die Diskrepanz zeigt oder würde ich sagen, wie entfernt die Realität einigermaßen entfernt die Realität davon ist, was hier so, ja, vorgetragen wird. Also zur Zeit, das ist eine zeitgenössische Sache. Zur Zeit in der neuen Nationalgalerie befindet sich eine Ausstellung mit dem Titel Ernst Ludwig Kirchner und der Untergang Preußens. Ernst Ludwig Kirchner war schon zu Lebzeiten, also er ist gestorben 38, ein weltbekannter Künstler, ist der Begründer, einer der größten Begründer des deutschen Expressionismus. Von Hitler wurde also von als entarteter Künstler degradiert und so weiter und so fort. Also worum es geht, also ich mache ein bisschen abrupt. In der Ausstellung im Foyer steht auf einem großen Schild ein tabellarischer Lebenslauf. Und ich zitiere: Im März 1938 Österreichs an das Deutsche Reich, was bei Kirchner die Wahnvorstellung auslöst, Deutsche Soldaten könnten Graubünden besetzen. Das ist das Zitatende. Graubünden ist in der Schweiz ein Kanton, wo der Kirchner lebte. Also mich hat es diese Formulierung schockiert. Also der ist ein weltbekannter Künstler, einer der größten Künstler im 20. Jahrhundert. Dieser einer der größten, also eine sehr große Ausstellung. Der ist jubiliert, dieser Künstler. Und 63 Jahre nach seinem Tod wird er noch immer, also wie ich das auffasse jetzt, also er ist noch immer nicht rehabilitiert worden. Er ist ein entarteter Künstler. Und er hat Wahnvorstellungen. Na, wir wissen im Nachhinein, dass die Schweiz tatsächlich nicht erobert worden ist. Allerdings, der Thomas Mann sagt, er fühlte sich wie eine Ratte in der Falle und emigrierte nach Amerika. Und Mehrheit der Schweizer Bürger waren besorgt, höchsten Maße besorgt, dass Hitler da kommt. Und es wird als Wahnvorstellung bezeichnet, das heißt, enorme Brutalität im Nachhinein gegen einen, der weltbekannte Künstler ist und jubiliert ist, der sich nicht mehr verteidigt. Das ist Rufmord im Nachhinein. Also ich bin ein bisschen überreif in mir, diese Sache. Also, und ich sehe einerseits, wie unheimlich krasse die unheimlich krasse Spießigkeit der Veranstalter, also im Grunde davon ausgehen, dass im Nachhinein wissen wir, dass die Schweiz nicht erobert worden ist. Also insofern derjenige, der besorgt war, zu sagen, wahnsinnig. Also ich glaube, es ist ein bisschen überreif in mir. Also ich finde, dass es unheimlich krass ist, dass gerade so ein weltbekannter, jubilierter Künstler praktisch als mit Wahnvorstellung behaftet angesehen wird. Und dagegen hat meines Wissens bis auf meine Person niemand protestiert. Dieser Brief geschrieben, das wahrscheinlich gedrückt worden ist. Ja.
Ja, also ich fand es sehr interessant, allerdings natürlich eine sehr akademische Debatte. Und wir haben, ich weiß nicht, die Frage für mich steht natürlich ganz groß im Raum, sowieso, wie kommt man zu neuen Bündnissen? Neoliberalismus ist gefallen und so weiter. Und weil wir ja auch die verschiedenen Diktat, es ist natürlich kein, es wird immer alles ganz schnell wieder vom Kapitalismus vereinnahmt. Das ist ja die Erfahrung, die wir immer wieder machen in den letzten Jahren, umso mehr, gerade auch, wenn man das dann irgendwie psychologisch betrachtet, was hier passiert hier und da und dort. Und da ist natürlich die Frage bleibt, und wie kann jetzt eine kritische Psychologie dazu beitragen, weiß ich, aber du das gerne diskutieren. Oder ich denke, das ist eine meiner wichtigsten Grundfragen, gerade auch, weil ja auf der einen Seite wie das dann wieder das System wieder fördert und maskiert und wie das alles vereinnahmt wird und wie dann irgendwie alle, also es rast weiter in eine Richtung, wo man sich dann fragt, ja, die neue Ebene mit den Genen, und das ist ja eine Wiederholung von vorherigen Ebene, das war vorhin hier in dem Raum eben sehr deutlich, als der Herr Kleder sprach. Und auf der anderen Seite wissen wir eben alle nicht, wo irgendwann mal emanzipative Bewegungen waren, die mittlerweile eben schön irgendwie auf irgendeine Art vereingemeindet werden können. Also das sind ja alle nicht mehr frisch, ob es jetzt schwul-lesbische Bewegung ist oder was weiß ich, die gar nicht mehr frisch. Und die Frage nach neuen Bündnissen ist halt sehr wichtig für mich. Und ich weiß nicht, ob die kritischen Psychologen dazu irgendwas mehr sagen können.
Und zwar folgendes, ich habe eine Frage, und zwar sämtliche Referenten sind ja an doch seriösen Universitäten, das heißt, sie sind voll anerkannt Betrieb und treten hier als kritische Psychologen auf. Also mal die Stellungnahme. Dann zweitens zur Politisierung, ich habe das selbst erlebt, also in Stuttgart, Thema Sympathisant, ja. und habe Arbeitsgerichtsverfahren in Bayern niedergemacht aus dem Psychiatriebetrieb, auch sehr wenig angesprochen worden.
Introduce your group and your magazine to us.
Sorry, we can't understand you. It will be translated if you use the microphone.
I would like to thank you, all of you.
Ich möchte Ihnen danken.
Introduces your magazine, and I think it's a group that had no idea about our asylum.
Ich möchte das Magazin vorstellen. Asyl, Asylum heißt es. Wie ist dieses Magazin entstanden, angekommen? Wie besteht diese Gruppe jetzt? Was sind Ihre Vorstellungen, Ihre Arbeit, Ihre Träume, Ihre Ziele, Ihre Erfolge, Ihre Verluste, Ihre Pläne für die Zukunft? Könnten Sie vielleicht ganz konkret mal dieses Projekt vorstellen? Es war ja alles sehr gut. Ich selber komme nicht aus dem universitären Raum. Ich würde hören, was konkret ist. Sie sind als Gruppe, bestehen Sie als Gruppe? Ich kenne also jetzt nur den Titel Ihres Magazins, Ihrer Zeitschrift. Könnten Sie vielleicht das erklären, unsere Welt, Ihre Welt uns vorstellen? Ja, vielen Dank. Gelegenheit geben und Sie daran erinnern, dass diese Diskussion auch Ihre Diskussion ist und nicht nur eine Reihe von Fragen sein sollte an Experten, an sogenannte Experten. Und deswegen sind wir auch von der Bühne abgetreten. Aber vielleicht kommen wir wieder zurück auf die Bühne. Mir hat gefallen, dass wir eben nicht jetzt nur als abgehobene Akademiker auftreten. Sie fragten zur Zeitschrift Asylum. Es geht um demokratische Psychiatrie im Untertitel. Vielleicht kennen Sie auch die Bewegung damals in Italien in den 70er, 80er Jahren. Franco Basaglia, Bewegung für demokratische Psychiatrie. Ganz besonders, was die Beweislage betrifft, die auch hier vorgelegt wurde. Also geht es um Träume. Wir sprechen von einer Realität, die eben auch erreicht werden kann, indem man Konferenzen gestaltet, eine Zeitschrift herausbringt. Und das Konzept einer demokratischen Psychiatrie ist die Vorstellung, dass man eine Welt schafft, wo die Macht der Psychiatrie, wo die Macht der Vereinten Nationen sogar als Schiedsrichter über das, was gut in der Welt ist, aufgegeben wird, weil man nur durch Massenbewegung dies erreichen kann. Ich schäme mich nicht, zu dem zurückzukommen, was wir angesprochen haben, nämlich die kommunistische Bewegung weltweit. Und wenn wir sehen, wie die Bewegungen heutzutage aufgebaut werden, das ist anders. Nationaler Ebene entstehen und noch nicht mal zu einzelnen Themen entstehen. Die Menschen, die uns unterstützen, Asylum unterstützen, sehen dies nicht nur als Zeitschrift zur geistigen Gesundheit, denn dann denkt man meistens an Geisteskrankheit. Wir versuchen, etwas aufzubauen mit dieser und die wir gewinnen wollen, damit sie in dieser Zeitschrift schreiben, Kate Millett zum Beispiel, die auch ihr Stück veröffentlichen wird. Es geht darum, die unterschiedlichsten Probleme unterschiedlich anzusehen. Was ist die Verbindung zwischen Geisteskrankheit und geistiger Gesundheit? Was ist die Verbindung zwischen dieser Konferenz und den Anti-Globalisierungs-Demonstrationen, die morgen dann stattfinden wird um 14 Uhr? Was ist die Verbindung zwischen Gay Pride und der Demonstration, die stattgefunden hat in Berlin? Und was ist die Verbindung zu anderen Massenbewegungen? Also die Frage, die hier aufgetreten sind, auch bezüglich der Menschenrechte, bezüglich dem Versuch, sich jetzt zu erreichen, was des Russell-Tribunals angesprochen wurde, dass die Vereinten Nationen eine Kraft im Sinne der Menschenrechte werden. Das wird nur durch Menschen in Massenbewegung erreicht, wo Menschen nicht Angst haben, das zu sagen, was sie fühlen, erfahren haben, was sie denken, und wo sie nicht Angst haben müssen, dass sie dann zwangsbehandelt werden, durch Psychiater werden. Es ist ein Traum. Ich fordere Sie auf, mitzumachen, und dass Sie vielleicht auch ein Exemplar von der Zeitschrift Asylum kaufen und auch im Kontakt bleiben, indem Sie Artikel schreiben. Und wenn Sie Englisch nicht lesen, dann hoffen wir auf Schwesterzeitschriften in Deutschland, in Spanien gibt es ja schon. 14. Juli, Manchester, Sie sprachen von Alternativgruppen, die sich dort an einem Tag treffen werden. Es gibt Veranstaltungen, wo man feiert. Es geht um das Thema Widerstand zu entwickeln. Es geht um das Netzwerk der Stimmhörenden, eine Möglichkeit, wo die verschiedenen Stimmen gehört werden können.
Hier in Berlin im Wecklaufhaus, einem antipsychiatrischen Projekt, und viele der Fragen, die hier die kritischen Psychologen gestellt haben, fand ich, wenn auch in einer teilweise akademischen Form, doch sehr praxisnah. Differenzen, Schwierigkeiten, Probleme, die wir beim Umgang anders mit Menschen umzugehen, die von der Psychiatrie für krank gehalten werden, sie spiegeln die wieder. Aber an einem bestimmten Punkt, und ich möchte an Sie anknüpfen, mit der Psychotic Speech, der psychotischen Rede, denke ich, dass Sie nicht weit genug gehen. Für mich ist die Frage, die Sie am Ende gestellt haben, man sich sozusagen verabschieden muss von dieser Kategorie psychotischer Rede, beantwortet, nicht weil ich auf all diese Probleme eine Antwort wüsste, sondern weil sie für unsere praktische Arbeit die Voraussetzung ist, um überhaupt andere Formen des Umgangs zu finden. Wenn wir haben uns ganz bewusst davon verabschiedet, überhaupt, geschweige denn von irgendwelchen anderen Diagnosen zu reden, weil das die Voraussetzung dafür ist, zu akzeptieren, dass es psychotische Rede unabhängig von zwei Menschen oder drei Menschen, die miteinander reden, gar nicht gibt. Psychotische Rede findet also immer zwischen Menschen statt und nicht bei einem. Sodass, wenn jemand mich nicht versteht oder ich jemanden nicht verstehe, das genauso viel sagt über den anderen wie über mich selbst. Und das ist die Voraussetzung. Und in dem Augenblick gibt es überhaupt nichts Gemeinsames mehr zwischen verschiedenen Menschen, die von anderen nicht verstanden werden. Sondern es gibt praktische Probleme von Menschen, die miteinander reden. Und deswegen ist für diese Art, aus diesem psychiatrischen Teufelskreis herauszukommen, ist es, denke ich, die Voraussetzung dafür, sich erstmal Diagnosen zu verabschieden, und deswegen auch die so hilfreich die Reflexionen der kritischen Psychologie sind. Sie wirken praktisch in dem Augenblick, in dem sich die kritischen Psychologen von der Psychologie nicht mehr die Gegenstände vorgeben lassen. Natürlich lassen die sich dekonstruieren, relativ einfach, weil der Unsinn, der reingetan wird, auch wieder dekonstruiert werden kann. Aber praktisch ist es ein Augenblick, in dem man sie ganz als sinnlose Kategorien einfach weglässt. Sie sind nicht nur nicht hilfreich, sondern direkt kommunikationsverhindernd. Danke.
I would like to just mention.
Ich möchte darstellen, wie wir den psychotischen Diskurs in Großbritannien vor wenigen Jahren angegangen sind. Wir haben die Psychiatrie kritisch betrachtet als Gruppe und auch das Problem des psychotischen Diskurs. Und Jenny, die davon gesprochen hat, war Teil dieser Gruppe und zusammen haben wir ein Buch geschrieben, die Psychopathologie dekonstruieren. Und in dieser Gruppe hatten wir eine Diskussion und wir debattierten die Frage, wo ist der psychotische Diskurs, wo steht er? Man kann diese Frage wie folgt beantworten. Psychotischer Diskurs wird gesehen als etwas, was im Kopf der Menschen ist. So behandelt die Psychiatrie dieses Phänomen. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, andere Antworten zu finden. Wenn wir die unterschiedlichen Diskurse betrachten, die unterschiedlichen Sprachen, die es in der Gesellschaft gibt, dann gibt es auch einen Diskurs, den man als psychotisch bezeichnen kann. Und das ist der Diskurs des Psychiaters. Der Psychiater benutzt psychotische Diskurse und sie haben Angst vor Menschen, die anders sprechen als sie selbst. Sie zeigen ihre Angst gegenüber den Unterschieden, indem sie ihren, nämlich eine psychiatrische Sprache, was die Menschen etikettiert und ein Glauben macht, als gäbe es etwas wie normale Sprache. Es gibt keine normale Sprache. Jede Sprache ist anders. Es gibt so unterschiedliche und die merkwürdigsten Sachen, die man einander sagt. Und auch kritische Psychologen sagen merkwürdige Sachen ihnen gegenüber und man sagt deutlich. Und Psychiater können nicht verstehen, dass es sowas gibt wie merkwürdige Dinge, die man an einer Bewegung aufbauen, wie das, was wir als Psychology Resistance nennen. Wir müssen die verschiedenen Bündnisse zusammenbringen, die Eltern, die dafür kämpfen, dass die Kinder in Schule bleiben können, jene, die dafür kämpfen, dass die Kinder nicht in Sonderschulen kommen, die Patienten, die dafür kämpfen, dass sie nicht Elektroschocks bekommen, die für ihre Menschenrechte kämpfen und ihr Recht, etwas zu verweigern und Menschen, die dagegen kämpfen, dass sie nicht etikettiert werden durch das psychiatrische System. Und der 14. Juli ist der Tag der Revolution in Manchester. Da werden viele Gruppen zusammengebracht, die alle von ihrer Arbeit sprechen werden. Und indem man über die Arbeit spricht und sich austeilt und das Merkwürdige miteinander teilt, kann man gemeinsam kämpfen gegen den psychiatrischen, psychotischen Diskurs. Ich möchte noch etwas hinzufügen, eine Nuance zum Wort Asylum, Asyl. Es geht auch um die Einwanderungsgesetze. Asyl, lesen in Großbritannien, wird das diskutiert, nämlich Asylbewerber, die politisches Asyl und auch wirtschaftliches Asyl suchen in Großbritannien. Und diese Menschen werden pathologisiert, sie werden verteufelt. Und es ist somit auch absichtlich, dass dieses Wort Asyl benutzt wird. Wir wollen Menschen zusammenbringen, die unterdrückt werden, die rassistischen, sexistischen und allen möglichen unterdrückerischen Maßnahmen ausgesetzt werden, dass sie zusammenkommen. Und ich habe hier geforscht in diesem Gebiet, eine Frau zum Beispiel, die Asyl sucht, eine Frau aus Asien, die ein Frauenhaus aufsuchte, selbst Frauenhaus aufsuchte, die einer gewaltreichen Ehe entfloh, einer Ehe, die nicht gewalttätig ist, weil eine patriarchale Religion dort herrscht, oder nicht nur das, sondern weil der Staat jegliche Kontrolle und Macht dem Mann in der Ehe übergab. Es ist die Struktur der Einwanderungsgesetze, die das Verhältnis der Frau in der Ehe überstülpt. Und wenn die Frau nur ein Jahr lang bereits im Land ist und wenn die Frau dann aus der Ehe geht, dann hat sie keinerlei Anspruch auf Sozialhilfe. Sie ist völlig abhängig. Auch die Frauenhäuser können diese Frau nicht unterstützen. Sie hat keinerlei Geld. Wir müssen hier diese unterschiedlichen Asylgründe zusammenbringen. Asyl war ja mal die Vorstellung eines utopischen Zufluchtsortes. Und wir müssen hier die unterschiedlichen unterdrückerischen Systeme angreifen, die es verhindern, dass Menschen das Asyl und diesen Zufluchtsort bekommen, den sie suchen. Ich habe gehört, diese Konferenz absichtlich auf diesen Zeitpunkt gelegt wurde, weil eine biologische Psychiatriekonferenz in Berlin stattfindet. Hat man da vor, einiges zu unternehmen? Ja, es ist der 7. Weltkongress der biologischen Psychiatrie. Er findet statt in Berlin, 1. Juli bis 6. Juli. Uns dessen bewusst sein. Ja, und wo befinden Sie sich? Ja, die sind in den teuren Hotelzimmern gegenwärtig und schreiben noch an ihren Vorträgen. Also keinerlei Pläne hat man hier etwas zu unternehmen. Doch es gibt einen Plan. Es gibt einen Plan, was zum Beispiel geschehen wird. Sonntag, also morgen. Es wird eine Debatte geben, eine Diskussion am Ende dieser Konferenz, dass man eine Pressekonferenz und Opposition organisiert gegen den Kongress, der am Montag stattfindet, der Kongress zur biologischen Psychiatrie. Und wir werden die Möglichkeiten diskutieren am Ende dieses, was wir als Oppositionsaktion gestalten und wie wir fundamental dem Kongress widersprechen. Sie können am 9. Juli nach London kommen, da gibt es eine Lobbygruppe, und zwar am Weltcollege der Psychiater. Eine Lobby besteht bereits aus Organisationen wie NAT, Pride, Critical Psychiatrists, Critical Mental Health Group und Psychology Political Resistance. Das sind die Gruppierungen, und das findet an diesem Weltcollege der Psychiater statt. Da sind die Menschen, die eben dann auch zu dem 7. Biologischen Psychiatriekongress gehen, und somit ist das eine gute Gelegenheit, dort auch tätig zu werden. Ja, es war sehr schön, hier im Publikum zu sitzen. Und jetzt möchten wir gerne aus diesem Raum heraus. Und wir möchten Ihnen deswegen allen herzlich danken, dass Sie an dieser Diskussion teilgenommen haben. Und wir wollen Sie gerne alle aufrufen, aktiv und an die Psychologiebereich mitzuarbeiten. Vielen Dank.